SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner am Mikrofon. Hallo. Wer dieser Tage an den Schaufenstern der Buchläden vorbeigeht, bekommt direkt Lust auf Urlaub. Die Auslagen sind liebevoll sommerlich dekoriert, die Cover strahlen um die Wette in Sonnengelb und Wasserblau. Der Sommer ist die Zeit der Sommerbücher. Was hinter diesem Phänomen steckt und wer da eigentlich wie und was liest, das ist heute ein Thema in der Sendung. Außerdem sind wir mit Heinz Strunk in Heidelberg unterwegs. Dort spielt sein neues Buch Memories of Heidelberg. Und die Musik kommt vom Album 20 der Schweizer Sängerin Heidi Happy. Sie steht seit 20 Jahren auf der Bühne und hat für ihr Jubiläumsalbum 20 Duette mit befreundeten Musikerinnen und Musikern aufgenommen. Zum Beispiel mit Bonaparte und Acid Pauli das Stück Gemini Moon. Gemini Moon. Gemini. Musik von Heidi Happy im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Nicht mehr lang, dann beginnen auch im Südwesten die Sommerferien. Und bei mir heißt das dann immer, der große Stapel mit den Büchern, die ich unbedingt noch lesen wollte, der schrumpft endlich wieder ein bisschen. Noch bevor ich den Badeanzug einpacke, kommen die Bücher in den Koffer. Und ich bin sicher, da bin ich nicht alleine. Meine Kollegin Elisabeth Bold war in Mainz unterwegs, ist mit den lesenden Mainzerinnen und Mainzern ins Gespräch gekommen und sie wollte wissen, was lesen Sie jetzt im Sommer besonders gerne?
Können Sie mir verraten, was Sie momentan lesen?
Summer von Ali Smith. Darin geht es um eine britische Familie in der heutigen Zeit.
Ich denke, ich habe keine richtige Sommerlektüre, sondern die Atmosphäre ist für mich wichtig.
An den Strand lieber was Leichteres, aber Hauptsache thematisch im Sommer verortbar.
Also im Westen nichts Neues, Erich Maria Remarque, weil das einen halt mitnimmt.
Wir haben heute einen Freund getroffen, der sich vorgenommen hat, die großen Werke der Literatur zu lesen. Und er hat angefangen, Cervantes zu lesen, und zwar Don Quixote. 700 Seiten hat er sich vorgenommen bis Ende des Jahres.
Das hört sich doch fast schon nach einer Sommeraufgabe an, auch für Sie persönlich.
Also wir haben uns wirklich animiert gefühlt, ja.
Ich würde jedem empfehlen, den Cinderella-Effekt zu lesen. Ich finde, vor allem für Frauen, aber auch für Männer ist ein sehr wichtiges Buch, um mal Geschlechterrollen auch in der heutigen Zeit zu reflektieren.
Ja, Geschlechterrollen kann man hervorragend im Sommer reflektieren oder auch im Winter. Es fällt ja schon auf, wie unterschiedlich die Antworten sind, die Elisabeth Bold da bekommen hat auf ihre Frage nach den Sommerbüchern. Die Buchbranche jedenfalls, die stellt sich jedes Jahr ganz auf Sommer ein. Kaum beginnt die Ferienzeit, leuchten die Auslagen der Buchläden in Türkis, Himmelblau und Gelb. Frauen am Strand, mediterrane Buchten, glitzernde Pools. Das Sommerbuch hat einen ganz eigenen Look. Aber lesen wir in den Ferien eigentlich wirklich anders oder verkauft uns der Buchhandel vor allem so ein Sommergefühl? Corinne Orlowski ist dem Phänomen Sommerbuch nachgegangen.
Tage voller Leichtigkeit, das Glitzern des Wassers, das Zirpen der Zikaden. Endlich Urlaub. Endlich Zeit zum Lesen. In den Buchhandlungen stapeln sich jetzt Romane mit türkisblauen Covern, Frauen im Pool oder Blicken aufs Meer. Sie versprechen eine kleine Flucht aus dem Alltag. Aber lesen wir im Sommer tatsächlich anders oder sehen die Bücher nur anders aus? Auch Anna Rahm hat das Schaufenster ihrer Buchhandlung mit Büchern unterwegs in Ravensburg mit Sommertiteln dekoriert. Lauter blaue Cover, auf denen jemand am oder im Wasser zu sehen ist. Über den Büchern baumelt ein blauer Badeanzug.
Die Cover sind wunderschön. Es macht einfach selber Spaß zu denken, oh Wasser, jetzt zum Baden gehen und ein gutes Buch mitnehmen. Und da geht es nicht darum, dass das sind die Sommerbücher, die gelesen sein sollen, sondern dieses Gefühl zu vermitteln.
Viele Verlage setzen jetzt gezielt auf atmosphärische Romane, die Urlaubsstimmung versprechen. Das gefühlvolle Debüt Weißer Sommer von Eva Bramschüfer ist so ein Buch. Oder das witzig-böse Super Toskana von Max Küng. Auch Hansa Blau hat sich für den Titel Dem Meer entgegen extra für einen Auslieferungstermin im Juli entschieden, in der Hoffnung, auf den Sommertischen zu landen, erzählt Verlagsleiterin Emily Modig.
Das ist natürlich ein Buch, was wir erstmal auf Grundlage des Textes gekauft haben, aber es ist einfach zu perfekt im Sommer spielend an der kroatischen Küste, als dass man dann nicht auch so ein ganz tolles Sommercover drauf machen könnte.
Eine mit breiten Pinselstrichen gemalte Frau am Strand schaut melancholisch zu Boden. Die kroatische Autorin Lidia Hilje erzählt in ihrem Debütroman eine Liebesgeschichte vor der Kulisse des Kroatienkrieges.
Auf Englisch gibt es ja diesen Begriff Beach Read. Dieses Buch liest du am Strand, das heißt irgendwie, es wird vielleicht ein bisschen sandig, das wälzt sich vielleicht ein bisschen vom Wasser und die Sonne knallt dir so auf den Kopf bei 38 Grad im Schatten, kannst du dich auch gar nicht auf ein kompliziertes Buch konzentrieren. Es muss dann irgendwie leichtgängig sein.
Der Sommerroman ist kein eigenes Literaturgenre, sondern vor allem ein Verlags- und Lesekonzept. Seine Ursprünge liegen im 19. Jahrhundert, als wohlhabende Städter in die Sommerfrische aufs Land oder ans Meer entflohen, mit Büchern im Reisegepäck. Als der Urlaub für immer mehr Menschen selbstverständlich wurde, entdeckten Verlage die Ferienlektüre als eigenen Markt. Seitdem gehören Sommertische, Buchempfehlungslisten und Cover mit Sehnsuchtsfaktor fest zum Buchsommer. Aber landet deshalb tatsächlich ein anderes Buch im Koffer? Anna Rahm sieht eigentlich keinen großen Unterschied. Nur wer sonst ein Buch kauft, nimmt jetzt gleich drei mit. Allerdings kommen in der Urlaubszeit auch ganz andere Kundinnen in ihren Laden.
Wir haben natürlich erstmal hier in Ravensburg super viele Touristen auch, die Buchhandlung entdecken. Die sind mit Kindern da. Also das ist jetzt schon anders in diesen 6, 8, 10 Wochen hier.
Sonst kommt eher nur jemand, der ein Buch für sich oder als Geschenk sucht.
Und das ist total witzig, weil das fordert natürlich mich auch heraus und das macht immer wieder frisch und neu auch.
Was macht ein gutes Sommerbuch denn aus? Eines, das fesselt, bei dem man alles stehen und liegen lässt, denn das kann man im Urlaub. Was wird da gerade gelesen? Zum Beispiel am Rheinufer in Mainz bei schönstem Sonnenschein.
Ich glaube, es sollte atmosphärisch sein, irgendwie Sommer-Vibes geben, Strand, schönes Wetter oder Sommerstürme.
Ich lese ein eher trauriges Buch, spielt in der Nazizeit, die Belagerung von Leningrad.
Ich bin gerade heute fertig geworden mit The Iron Widow und das kann ich sehr gut empfehlen. Das ist richtig schön für Leute, die gerne Science-Fiction lesen.
Karthause von Parma, Stendhal, wunderbar. Man taucht ein und will eigentlich nicht mehr aufhören zu lesen. Das ist so schön.
Science-Fiction, Krieg und Klassiker klingt irgendwie so gar nicht sommerlich. Vielleicht verändert der Urlaub also gar nicht so sehr unseren Geschmack, sondern vor allem die Art, wie wir lesen. Endlich Zeit für Bücher, die im Alltag liegen geblieben wären. Das Sommergefühl steckt oft weniger zwischen den Buchdeckeln als auf ihren Umschlag. Denn auch im Urlaub widmen sich Leserinnen und Leser gern den schwereren Themen. Nur die Verpackung suggeriert Leichtigkeit. Emily Modig erinnert an den Bestseller 22 Bahnen von Caroline Wahl.
Da springt eine Frau ins Wasser bei 22 Bahnen. Das sieht nach einer sehr leichten Sommerlektüre aus. Es spielt im Sommer, es spielt auch viel im Schwimmbad und trotzdem werden da ja sehr schwere Themen verhandelt. Irgendwie Alkoholismus und Vernachlässigung von Kindern. Aber ich glaube, hier wusste man einfach, man kann das Buch auf unterschiedliche Arten verpacken.
Das Cover von 22 Bahnen verspricht Ungezwungenheit und Frische. So hat die Geschichte um toxische Familienverhältnisse über 1 Million Menschen erreicht.
Und das heißt im Verlag dann Positionierung. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man dann trifft in der Vorbereitung der Veröffentlichung. Wie will man, dass dieses Buch da draußen im ersten Moment wirkt?
Also ist die Sommeridylle nur auf der Verpackung. Innen werden weiterhin die großen Fragen des Lebens entschieden.
Wenn ich aber eine unrepräsentative Recherche an meinem eigenen Sommerurlaubstrand mache, was lesen hier die Leute? Und die lesen nicht alle ausnahmslos irgendwelche Bücher, die sie ganz offensichtlich von so einem Sommerthementisch mitgenommen haben. Die lesen halt die Bestseller. Und die lesen die Bestseller, die schon Monate vorher gemacht wurden.
Egal wo, in diesem Jahr werden wir vermutlich öfter den auf Social Media gehypten Tradwife-Roman Yesteryear sehen, die Psychothriller von Liz Nugent oder aber die mörderischen Logikrätselbücher Mördel.
Das ist aber ein Phänomen, weil da merken wir gerade ganz, ganz, ganz massive Ausschläge. Also und da ist ganz klar, zu diesem Buch greifen gerade alle Leute, die in den Urlaub fahren.
Doch diese Bücher sind eher die Ausnahme, denn es gibt ihn nicht, den Sommerroman. Gelesen wird weiterhin alles. Bestseller, Klassiker, Krimis, Fantasy. Die Sommerbuchregel lautet, die Romane, die im Frühjahr schon gut gelaufen sind, verkaufen sich jetzt noch ein bisschen besser. Die als Sommerbuch gelabelten Romane ziehen die Menschen zwar in den Buchhandel, rausgehen sie allerdings meist mit ganz anderer Lektüre, wie bei Anna Rahm in Ravensburg.
Ich merke, dass die Leute, wenn die in Urlaub fahren, total offen sind. Also die sind neugierig, die sind bereit, ein Abenteuer auch in ihrem Urlaub zu erleben und sie sind auch bereit, ein Abenteuer mit Büchern zu erleben. Da muss man sich ganz normal wie sonst im buchhändlerischen Alltag auch auf diesen Kunden einlassen.
Der Sommer verändert offenbar weniger unsere Literatur als unsere Bereitschaft, uns endlich Zeit für sie zu nehmen.
Corinne Orlowski über das Phänomen Sommerbücher. Und wenn Sie nochmal reinhören wollen, auf unserer Homepage swr.de, da finden Sie Corinnes Beitrag und auch einige sommerliche Buchtipps fürs Reisegepäck. Natürlich wie immer gut kuratiert vom Team der Lesenswert-Redaktion.
Haven't seen you in a while. How about a glass of wine? I think there is a part of me. Kinda missed you. Looking good as always. What are you up to these days? Heard you're happy and you bought yourself a poodle. Welcome to my world. Why don't you just come along and I'll show you around. Don't pretend we just met. Did you lose my number? I haven't seen you in a while. No, I haven't been so great. I've lived my life in squalor. Rotten teeth, broken smile. Don't you worry. I believe today's the day. Shouldn't matter what the struggles were between us. Welcome to my world.
But what's done is
why
done.
Don't you just come along.
Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur, jetzt mit dem neuen Buch von Heinz Strunk. Der wurde 2004 bekannt mit seinem Debüt Fleisch ist mein Gemüse und ist mittlerweile einer der meistgelesenen Schriftsteller Deutschlands. Der neue Strunk spielt in Heidelberg, wo ein in die Jahre gekommenes Pärchen Urlaub macht und hofft, ihre ganz schön eingestaubte Beziehung wieder in Schwung zu bringen. Klappt natürlich nicht, die typisch Strunksche Tragikkomik nimmt ihren Lauf und über all dem schwebt auch noch dieser Oldie.
Of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träume ich immer zu.
Peggy March, Memories of Heidelberg. Das ist auch der Titel des neuen Romans von Heinz Strunk. Mein Kollege Tobias Wenzel hat den Autor in Heidelberg getroffen und mit ihm über seine ganz persönlichen Memories of Heidelberg gesprochen.
Rechter Hand der Philosophenweg und dann hier die Brücke mit der Neckar und dann der Blick aufs Schloss. Das ist ja schon wirklich eine Märchenkulisse.
Hein Strunk genießt den Ausblick von der alten Brücke in Heidelberg, erinnert sich aber auch an die unangenehme Quelle seines neuen Romans Memories of Heidelberg. Vor Jahren fühlte sich der Autor hier als Dauergast auf einem Restaurantschiff in der Nähe seines Hotels von Mal zu Mal schlechter behandelt. Auch von der Brücke aus sieht man ein Gastroschiff am Neckarufer in der Nähe eines Luxushotels.
So sah es aus. Ich glaube nicht, dass es das ein zweites Mal gibt. Ich bin mir fast sicher, dass das ist.
Im Roman verbringen Isolde und Bertram aus Oldenburg eine Woche in einem überteuerten Boutique-Hotel am Neckar. Der melancholische und übergewichtige Bertram reißt sich Isolde zuliebe zusammen. Sie essen fast jeden Abend auf dem benachbarten Schiff, das ein italienisches Restaurant beherbergt. Dabei werden sie zunehmend unfreundlich bedient, während im Hintergrund der Schlager »Memories of Heidelberg« läuft. Hein Strunk ist wieder ein leicht zu lesender, aber tiefgründiger Roman geglückt. Isolde und Bertram haben sich nichts mehr zu sagen. Eigentlich traurig, aber Strunks skurrile Einfälle lassen die Tragik oft in Richtung Komik kippen. So wäre der Verwaltungsmitarbeiter Bertram gerne Schriftsteller geworden und versteckt seine literarischen Versuche in einem Ordner mit der Aufschrift »Krankenkasse alt«.
Eine surreale Skizze findet er immer noch komisch. In der weltbekannten Hamburger Haifischbar steht tatsächlich ein Haifisch hinter der Theke. Gäste bestellen Bier. Verzweifelt versucht der Haifisch nun, Bier einzuschenken, aber es klappt mit den Flossen nicht. Zum Piepen. Aber was anfangen mit dem damaligen Ausdruckswunsch? Möglichkeiten taten sich auf, fielen in sich zusammen, wurden kleiner und schwanden dahin.
Bertram hat einiges mit seinem Autor gemeinsam, etwa die Abneigung gegen das Reisen oder den Hang zur Melancholie. Da fragt man sich besorgt, ob auch Strunk, wie seine Figur, lebensmüde sekundenlang die Augen schließt, während er mit 130 km/h auf der Autobahn fährt.
Nee, das mache ich nicht. Ich bin viel zu ängstlich, um solche Spielchen zu treiben. Das schien mir passende Gelegenheit, weil es auch ziemlich gut gleich skizziert das Verhältnis zwischen Bertram und Isolde, so dass die beide eigentlich so für sich sind.
Bertram sehnt sich nach körperlicher Nähe und verschlingt aus Frust Kalorienbomben hinter dem Rücken seiner Frau. Aber die beiden kommen sich wieder näher, als die Situation auf dem Gastroschiff eskaliert und die Kinder des Betreibers, Isolde und Bertram, mit riesigen Wasserpistolen beschießen.
Haut bloß ab, ihr Mistviecher! Wut und Frustration lodern Bertram durch den ganzen Leib, bis hinauf zu den Haarwurzeln. Wie hast du die Kinder gerade genannt? Enrico. Als wäre er unmittelbar aus niederen Regionen emporgefahren. Wie macht er das bloß immer? Er stellt sich schützend vor die Kröten, als wären sie die Opfer.
Im dramatischen Finale erweisen sich Isolde und Bertram plötzlich als solidarisch und liebevoll miteinander, verbunden mit der Rache an den Betreibern des Gastroschiffs. Wäre Rache auch für den Autor eine Option? Hein Strunk blickt von der Heidelberger Alten Brücke zum Restaurantschiff.
Ja, so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen, aber in erster Linie aus Angst vor den Konsequenzen. Also nicht aus Skrupeln oder moralischen Gründen, sondern eher, weil ich würde mir keine große kriminelle Energie unterstellen. Und die, glaube ich, die braucht man, um da derartige Verwüstung anzurichten, wie am Ende das Ehepaar tut.
Fein beobachtet und originell erzählt, Hein Strunk ist mit Memories of Heidelberg ein wunderbar tragikomischer Roman geglückt.
Tobias Wenzel empfiehlt Heinz Strunks Memories of Heidelberg. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen. Und das hier ist Heidi Happy, One Horse Town.
Feeling sad and lonesome on a Sunday afternoon. Found out that my marriage came too soon. While I was waiting in the church for my little groom, he was drinking beer in the saloon. In the ground. No, we don't let us be tied down to this one horse town. Had a little trouble with my brother Stunundee, fighting over a tiny piece of land. I'm tired of all those cannons and I'm tired of the sand. Why don't you come with me and join my band? And our love goes
us on while we dig our dreams in the ground. No, we don't let us be tied down to this one horse town. One horse town.
Country kann sie auch. Musik von der Schweizer Musikerin Heidi Happy zusammen mit Handsome Hank im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Am Thema des folgenden Buches scheiden sich die Geister. Fleisch essen, ja oder nein? Und wenn ja, was darf es sein und wie viel? Ein origineller literarischer Beitrag zum Thema Tiere als Lebensmittel kommt nun aus den Niederlanden. Ochsenkopf, das Romandebüt von Manik Saka. Der Autor kommt aus Groningen, ist Übersetzer für Französisch und Englisch und hat mit seinem ersten Roman in den Niederlanden schon für Aufsehen gesorgt. Preise gab's reichlich. Jetzt also die deutsche Übersetzung. Es geht um einen sehr eigenwilligen Metzger, der seinen blutigen Beruf nicht nur als Broterwerb, sondern als eine Kunst versteht und sich gegen den Rest der Welt stellt. Julia Schröder hat Ochsenkopf von Manik Saka gelesen.
Mit diesem jungen Mann ist nicht zu spaßen. Rensing meint es ernst mit allem, was er anfasst. Und was er am liebsten anfasst, das ist Fleisch, Totes und Lebendiges. Mit Rindern wie mit Schweinen und ihren besten Stücken kennt er sich aus und das von früher Jugend an. Mit Menschen nicht so. Rensings Vater ist Schlachter mit eigener Metzgerei, ein nicht sonderlich ambitionierter, aber man kommt über die Runden und irgendwann soll der Sohn den Betrieb übernehmen. In den 70er Jahren, in denen Manik Saka seinen Debütroman Ochsenkopf beginnen lässt, gibt es im Dorf irgendwo im Norden der Niederlande noch genug Kundschaft. So kann sich Rensing Junior, kaum hat er die Fleischerfachschule abgeschlossen, der Verwirklichung seines großen Traums widmen. Die Metzgerei Rensing und Sohn zur besten weit und breit zu machen. Mit perfektem Handwerk, von der Auswahl der besten Tiere über fachkundiges Schlachten und Zerlegen bis zur appetitlichen Präsentation in der Verkaufsvitrine.
Dieser Ort, dieser Laden, dieses Dorf waren seine Bestimmung. Er war genau da, wo er hingehörte. Hier würde er so oft es ging seinen langsamen, blutigen Tanz vollführen mit den schönsten Rindern, die es gab. Er würde der Welt das Tasten, Schmecken, Riechen beibringen. Und in Gedanken sah er Spitzengastronomen aus aller Herren Länder in seinen Laden strömen, die es leid waren, sich mit weniger als dem Besten zufrieden zu geben.
Rensing ist durchdrungen von einem Ethos der Ehrfurcht, vielleicht nicht vor dem Leben, aber vor dem Lebensmittel. Wenn es um Fleisch geht, ist er ein Künstler. Und wie es im Künstlerroman meist geschieht, geht auch in Ochsenkopf der Künstler an seiner Mitwelt, seiner Zeit und seiner eigenen Kompromisslosigkeit zugrunde. Dabei hat er doch alles vielversprechend angefangen. Noch Rensing Senior hat kurz vor seinem plötzlichen Herztod dafür gesorgt, dass die ebenso ansprechende wie anstellige junge Metzgerstochter Jakomine ins Geschäft und in die Familie einsteigt. Den ersten Sex mit ihr hat Rensing Sohn bezeichnenderweise, nachdem er heimlich ein Schaf auf einer Weide getötet und zerlegt hat, aus reiner handwerklicher Neugier. Wie die beiden diese erotische Erfahrung erleben, schildert Manik Saka mit Worten, die an anderer Stelle ganz ähnlich im Zusammenhang mit der Begutachtung vielversprechender Rassekühe zu lesen sind.
Sie spürte, wie seine Hände ihre Brüste kneteten, auf Festigkeit prüften, Alter und Gesundheitszustand einschätzten und hörte, wie er ein billigendes Brummen von sich gab. Von Verliebtheit war weder da noch später die Rede. Was hingegen wuchs, war ein Gefühl der Verbundenheit, eine Zugehörigkeit, die zwar auf einer Reihe von Missverständnissen fußte, sich aber doch über lange Zeit als beständig erweisen sollte.
Bis es irgendwann vorbei ist mit der Verbundenheit, dass aus Rensings hochfliegenden Plänen nichts wird und schließlich auch seine Ehe zerbricht, liegt unter anderem daran, dass er nicht auf seine geschäftstüchtigere Frau hört, immer wieder viel zu hohe Summen für tolle Rinder hinblättert und seine Kundschaft verachtet, weil sie seine Meisterschaft nicht würdigt. Es liegt auch daran, dass er sich in seiner Sturheit mit einem Kredit übernimmt. Den braucht er für ein ebenso ausgeklügeltes wie durchgeknalltes Bestellzettel- und Drive-Thru-Konzept, wo doch für seine Kundinnen zum Einkaufserlebnis im örtlichen Einzelhandel auch das Schwätzchen an der Verkaufstheke zählt. Rensings Untergang ist besiegelt, als im Dorf der erste Supermarkt eröffnet. Devise: Es geht immer noch billiger. Und die handwerkliche Metzgerei wird zum Opfer auf dem Schlachtfeld der Sonderangebote. Hier führt Manik Sarkar ein Lehrstück über den Kapitalismus in der Nussschale einer Kleinstadt vor. Die Preisgestaltung des Supermarkts auf Kosten jeglicher Qualität zerstört die Konkurrenz, die für ihre eigene hochwertige Ware keine Käufer mehr findet. Den Preis zahlen Mensch und Tier, das macht der Roman mit einer Körperlichkeit deutlich, die stellenweise schwer auszuhalten ist. Das Tierleid in der industriellen Fleischproduktion benennt er ebenso drastisch wie all die schwerenden Wunden, Organschäden und eiternden Geschwüre, die einfach mit durch den Wolf gedreht und verwurstet werden. Irgendwann ist Rensing auch moralisch bankrott, verkauft minderwertiges Fleisch in großem Stil an Altersheimküchen und dreht besonders hochmütigen Kundinnen buchstäblich den letzten Abfall an. Eine Pointe von grotesker Komik. Sie entspricht Rensings Kindheitserfahrungen, die der Roman in Rückblenden aufgreift. Schon als Grundschüler machte er sich keine Illusionen über das paradoxe Verhältnis seiner Klassenkameraden zum Tier. Eine Gelegenheit für den Autor, zugleich eine Grundkonstante des Heranwachsens in der dörflichen Manosphäre zu benennen.
Tierfreunde waren sie, liebten alles, was lebte. Außer den Hühnern, deren Knochen sie abknabberten, den Ferkeln, die ihre Mütter ihnen brieten, den Kellerasseln, die sie zertrampelten, den Fliegen, denen sie die Flügel ausrissen und sie dann ihrem Schicksal überließen, den Nacktschnecken, die sie mit Salz bestreuten, den Fröschen, die sie mit einem Strohhalm aufpusteten. Denn sowas machen Dorfkinder nun mal. Das gehört zum Aufwachsen dazu. Das markiert den Übergang vom Jungen zum Mann.
Manik Sarkar pariert die wichtigsten Stücke von Rensings Geschichte mit gut geschärfter Klinge und präpariert die sinnlichsten Details seines Erzählmaterials heraus. So gelingt es ihm, erstaunlich viel Welt, viel Gesellschaft in dieser nicht einmal 180 Seiten umfassenden Geschichte eines einzelnen scheiternden Mannes unterzubringen. Eines Einzelnen, der an seinem Dickkopf scheitert, der scheitern muss, weil seine Gabe und seine Werte beim besten Willen nicht in Übereinstimmung zu bringen wären mit einer Umgebung, in der Ignoranz als Stärke gilt und das Geld immer das letzte Wort hat. Ein lesenswertes und lehrreiches Debüt, nicht nur für Fleischesser.
Für Fleischesser, Vegetarier und alle dazwischen, Julia Schröder über Ochsenkopf von Manik Sarkar. Das Buch erscheint am Dienstag bei Solnay. Und jetzt singt Heidi Happy mit Rebecca Lindauer in schönstem Schweizerdeutsch. Dini Wort.
Dini Wort hallet noch in mir, in dem leeren Raum drin. Und der Kumpel umeinander, wie so ein Gumpibülle, Gumpet's hin und her. Zerstreffet's, z'mit's dein Herz, dort tut's zuerst chli weh, von dir gönn's dann in Bauch und liegt ganz schwer auf, von dir gönn's dann in Kopf und werd ein bisschen leichter, bis sie dann verschwindet. Fast wie Gespenster, wo einem immer, wieder findet. Meine Tränen, die ist ganz allein in meinem Auge sinken.
Sie hören das Lesenswert Magazin in SWR Kultur. Der Titel lässt auf Horror schließen. Zeit der Monster heißt der erste Roman der Kölner Autorin Shada Kurt. Er erzählt von einem Viertel, das an den migrantisch geprägten Stadtteil Kalk in Köln erinnert, wo Shada Kurt auch aufgewachsen ist. Dort breitet sich eine rätselhafte Prophezeiung vom Ende der Welt aus. Die Menschen bekommen Fieber, Chaos bricht aus und mittendrin sucht eine junge Frau ihre verschwundene Geliebte. Es ist eine surreale Welt, die Shada Kurt aufmacht. Es geht auch weniger um die Handlung als um das Gefühl von Endzeit und Chaos. Und wie sich das anhört, wie sich das liest, das hören wir jetzt eine kurze Passage aus dem Roman.
Wer die Sonne wiedersehen wollte, das wussten sie, musste zuerst hinab in den Schmutz, noch weit unter dem Sumpf, dorthin, wo jede Stadt ihre Ausgestoßenen verbarg, wo Moder und Abfall sich durch die Erde fraßen und kein Licht mehr hinfiel. Da unten verlor sich ihre Spur. Und die Letzten, die geblieben und bei Bewusstsein waren, flüchteten aus ihren kalten Betten ins Trockene, hämmerten gegen die Türen ihrer Nachbarn, versuchten, die Kranken hochzuziehen, denen das höllische Fieber in den vergangenen Tagen die letzten Gedanken und Erinnerungen geraubt hatte, ihnen klares Wasser einzuflößen. Doch gab es kein klares Wasser mehr. Die Kranken blieben zurück und gingen unter im Sumpf.
Ja, nach dieser Passage könnte man jetzt einen Horrorroman erwarten. Tatsächlich meint Shader Kurt mit den Monstern aber etwas ganz anderes. Ich habe sie gefragt, was hinter diesem Titel Zeit der Monster steckt.
Als ich einer guten Freundin von dem Titel erzählte, meinte sie auch so, es ist eine Horrorgeschichte und da kommen dann Monster vor. Und ich meinte erstmal, nein, das sind keine Monster, beziehungsweise nicht die Monster, die wir uns vorstellen. Der Titel ist ja angelehnt an ein Zitat. Ein Zitat, das es aber so in der Form auch nicht gegeben hat. Also der italienische Kommunist Antonio Gramsci, der in den 30er Jahren in Haft war unter damaligen faschistischen Regime in Italien, hat in seinen Tagebüchern, in seinen Aufzeichnungen etwas geschrieben, was sich in den letzten Jahren irgendwie verselbstständigt und durch meine Instagram-Timeline katapultiert wurde. Und zwar hat er geschrieben, die alte Welt liegt im Sterben, die neue kann noch nicht geboren werden. Das ist die Zeit der morbiden Erscheinungen. Und daraus wurde im Laufe der Zeit, das ist die Zeit der Monster. Und dieses Zitat ist, glaube ich, nicht umsonst in den letzten Jahren sehr viel herumgegeistert, weil wir gerade in einer Zeit leben, wo sehr viele Menschen in Endzeitstimmung sind und das Gefühl haben, dass das Ende der Welt mal wieder vorstellbarer ist, als dass diese Welt anders sein könnte.
Und warum passt dieser Titel auf Ihr Buch?
Ja. In dem Roman erzähle ich ja von einer merkwürdigen Prophezeiung, die im Viertel für Aufruhr sorgt, wo das Ende der Welt prophezeit wird. Ich glaube, man kann sehr unterschiedliche Monstrositäten darin lesen, zum Beispiel das Vergessen, die Klimakatastrophe, die siechende und zerstörerische Hitze, die auch in der Geschichte die Menschen plagt. Es gibt natürlich über die Menschen im Viertel von außen die Zuschreibung, dass sie auf eine Art und Weise Monster seien, zumindest irgendwas so das kategorisch andere, weil über dieses Viertel von außen eben auch als Sumpf, als Kriminalitätssumpf, Drogensumpf gesprochen wird. Aber ich sag immer, das Erschreckendste und das Gruseligste ist vielleicht eigentlich, dass es gar keine Monster gibt.
Wir kommen noch mal ganz konkret auf die Geschichte des Romans, die sich wirklich schwer in wenigen Worten zusammenfassen lässt. Sie haben es eben schon erwähnt, wir sind in einem prekär geprägten Viertel in einer großen Stadt. Man liest da recht schnell raus, wir sind da in Köln-Kalk. Und da gibt's ihr wirklich großes Figurenensemble. Es ist ein riesiger Erzählkosmos, den Sie da aufmachen. Sie gehen in der Historie zurück ins Assyrische Reich und dann in die Geschichte von Köln-Kalk. Warum war das für Sie wichtig, diese unterschiedlichen Zeiten und Ebenen miteinander zu verwirren? Warum haben Sie sich nicht auf eine konzentriert? Wäre ja auch eine Idee gewesen.
Also das Beschäftigen, die Auseinandersetzung mit Geschichte hat mich schon als Kind total umgetrieben. Und ich glaube, dass sich nie über eine Gegenwart erzählen lässt, ohne auch eine Vergangenheit zu begreifen, weil überall in einer Gegenwart, auch in einer Gegenwart eines Viertels, in einer wirklich materiell-geografischen Gegenwart, es lässt sich nie erzählen und begreifen, ohne die Trümmer der Vergangenheit, die Ruinen der Vergangenheit, alles, was aus der Vergangenheit durchscheint, mitzuerzählen. Ich glaube, dass es ein sehr urmenschliches Bedürfnis ist, sich immer zu fragen, wie hätte die Geschichte anders sein können, auf der einen Seite. Und das machen wir, deswegen gibt es ja auch diese ganzen Zeitreisenfilme und Erzählungen. Ja, wir können uns nicht einfach damit abfinden, dass die Vergangenheit vergangen ist. Gleichzeitig gibt es aber das andere Extrem, wo wir im Moment, wie gesagt, in einer Zeit der pathologischen Zukunftsunfähigkeit leben, wo wir denken, eben das Ende der Welt ist realistischer, vorstellbarer, als dass die Zukunft ganz anders sein könnte. War es für mich sehr wichtig,
zu schauen, wie weit kann ich mit der Fiktion gehen und wie kann ich eine große Welt erschaffen, wo all diese Dinge, die vermeintlich nichts miteinander zu tun haben, ja, ein Ort wie Köln-Kalk, aber gleichzeitig ein Kalksteingebirge in Mesopotamien, Kurdistan, all das wieder in Verbindung zueinander zu setzen und wieder zu verweltlichen auf eine Art und Weise.
Und Sie tun das mit einer wirklich sehr, sehr fülligen Sprache. Also wie gesagt, füllig das richtige Wort ist. Also es ist sehr intensiv. Wenn man das Buch liest, dann wird da ständig gefühlt auf irgendeine Art. Also es wird auch viel gerochen. Es ist alles sehr, so habe ich das empfunden, sehr opulent. Warum haben Sie diese Sprache gewählt für Ihren Roman?
Erst einmal, ich habe ja zwei Sachbücher geschrieben vorher. Und diesmal wollte ich schauen, was lässt sich mit einem Roman erzählen, vielleicht auch auf einer sinnlichen Ebene, was ich mit Sachbüchern in der Form nicht erzählen konnte. Also welche Eindrücke von Schönheit, welche Eindrücke von Staunen und Entzücken lassen sich über so ein sehr sinnliches, körperliches Erzählen auch greifen. Das hat mich total fasziniert. Einmal das. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Kampfansage an so Vorstellungen, Erwartungen von bürgerlicher Literaturkritik. Also wenn ich mir so bürgerliche Literaturkritik der letzten Jahre anschaue, scheint eins der größten Komplimente zu sein, die das Feuilleton zum Beispiel einem Roman machen kann. Es ist kein Wort zu viel geschrieben. Ja, das liest
den Fehler haben Sie nicht gemacht?
Nee, weil ich
weiß nicht, wenn es um Adjektive und Opulenz geht.
Weil ich denke, warum? Also es steckt ja fast schon sowas wie so eine protestantische Enthaltungsethik drin. Ne? Also man darf nicht zu viel sein. Und das hat natürlich auch was mit so einem Bedürfnis von Distinktion und Abgrenzung zu den unteren Klassen zu tun. Also zu diesen Vulgären oder Proleten, die immer zu viele Worte brauchen. Und ich wollte für mich diese Vorstellung von Kitsch und Opulenz auf eine selbstbestimmte Art und Weise mir das wiedereinteignen und neu besetzen und daraus auch irgendwie was Verspieltes, was auch für mich persönlich irgendwie anregend ist, rausziehen. Ja.
Nun, das Viertel ist offensichtlich an Köln-Kalk angelehnt, aber nun werden Sie es auch Leserinnen und Leser entdecken, die jetzt vielleicht mit Köln-Kalk nicht so viel anfangen können oder nie davon gehört haben. Ist das auch so ein bisschen Ihre Hoffnung, dass sich da Menschen aus anderen, vielleicht aber ähnlichen Vierteln wiederfinden?
Auf jeden Fall. Also ich erzähle ja im Grunde eine universelle Geschichte über Verlust und Suche, über Gewalt und Widerstand. Und in dem Sinne könnte die Geschichte, die ich erzähle, auch an anderen Orten der Welt angesiedelt sein. Also vielleicht noch ein letztes Zitat. Oder habe ich schon zu viele
Zitate? Ach, machen, bringen Sie ruhig noch ein Zitat.
Der deutsche Dichter Novalis hat mal über die Philosophie gesagt, aber ich glaube, das lässt sich auch sehr schön auf die Literatur anwenden. Er hat gesagt, Philosophie sei ja eigentlich so etwas wie Heimweh, also der Trieb, überall zu Hause sein zu wollen. Und das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, Literatur schreibe. Ich will immer überall zu Hause sein. Also ich will nicht nur in Köln-Kalk zu Hause sein. Ich will am liebsten überall in der Welt zu Hause sein. Ich will mich überall in die Welt einschreiben. Und deswegen schreibe ich auch. Und deswegen will ich auch, dass dieses Buch natürlich an unterschiedlichen Orten der Welt gelesen und vielleicht auch ganz anders verstanden, ganz anders wahrgenommen wird.
Schädercourt über ihren Debütroman Zeit der Monster. Das Buch ist bei Hansa erschienen und kommt am Dienstag in den Handel.
Je vais te faire un café.
Comme moi je préfère le thé.
Et tu me donnes des roses.
Quand tu aimes les mimoses. Tu voulais rester sobre.
Mais une fois en octobre, tu m'as servi une petite bière.
Et tu es tombé en arrière. Même si on n'a pas les mêmes envies. Même si parfois nos goûts se défient. Quand on est là simplement tous les deux, tout devient merveilleux. Tout m'est égal quand tu es là avec moi, totalement égal quand toi et moi sommes là. Tout nous est égal quand tu es là avec moi. Totalement égal quand toi et moi sommes là. Avec toi.
Musik von Heidi Happy und Michael von der Heide im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Die großen gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit zeigen sich oft im Kleinen, auf dem Marktplatz, beim Volksfest, im Tonverein. Da, wo Traditionen auf neue Vorstellungen treffen, da wird plötzlich über Gleichberechtigung, Identität oder Heimat gestritten. Genau dort setzt Stefan Thome mit seinem neuen Roman Besser als nie an. Er kehrt zurück an den Schauplatz seines Erstlings, seines ersten Erfolgsromans Grenzgang, in einen kleinen hessischen Ort, in dem ein traditionsreiches Heimatfest zum Spiegel unserer Gegenwart wird. Joachim Dix hat den Roman gelesen und stellt ihn vor.
Wer sich an die Lektüre von Grenzgang erinnert, hat das Gefühl, guten alten Bekannten wieder zu begegnen oder auf einem Abi-Treffen zu sein. Da sind sie wieder, Kerstin und Gymnasiallehrer Thomas, die Protagonisten des ersten Thome-Romans. Jürgen, der Ex-Mann von Kerstin, hat mit seiner neuen Frau Andrea zwei weitere Kinder. Inzwischen ist er Bürgermeister. Auch Daniel, dem Sohn von Jürgen und Kerstin, der als Kind seinen Vater beim Fremdgehen erwischt hat, taucht bald wieder auf. Wir schreiben das Jahr 2022. 9 Jahre sind seit dem letzten Grenzgangfest vergangen. Nun steht das nächste vor der Ausrichtung. Auch dieses Mal braut sich was zusammen, da an den Traditionen gekratzt wird. Dabei wollte Linda, eine frühere Schülerin von Thomas, nur einen Scherz machen.
Seit der Pandemie weiß sie, wie wichtig kleine Auszeiten sind. Außerdem, was ist denn passiert? Dass sie notfalls als Reiterin einspringen würde, hat sie bei einer Versammlung der Riedsteigfrauen gesagt, zu der Karin sie mitgeschleppt hatte. Streng genommen war es kein Angebot, sondern bloß ein Witz. Bevor sich jemand den Hals bricht, können sie mich fragen. Das war alles. Schon ging das Gerede los, Briefe trafen ein. Irgendwann glaubte Lea Rammert, sich der Sache annehmen zu müssen.
Und durch Lea Rammert kommen die brenzligen Fragen in die Lokalzeitung. Warum spielen Frauen beim Grenzgang immer noch eine so untergeordnete Rolle? Und vor allem, warum gibt es immer noch einen Mohren, als habe es eine Blackfacing-Debatte nie gegeben? Da wird auch der Hessische Rundfunk aufmerksam und entsendet die Fernsehjournalistin Tomasi nach Bergenstadt.
Ein Verzicht auf das Blackfacing ist nicht denkbar? Sie meinen ein Moor ohne schwarze Farbe? Ja, wäre kein Moor mehr, oder? Der Begriff ist sowieso vorbelastet. Was ging in dem Fest verloren? Seine wichtigste Figur. Sehen Sie, überall wo der Moor hinkommt, verteilt er Brezeln, umarmt Leute und macht ihnen mit seinem Bart die Wange schwarz. Das gilt als Glücksbringer. Es ist ein großer Spaß und er umarmt Leute. Frau Tomasi sieht ihn an, als hätte er dasselbe gerade mit ihr versucht. Männer und Frauen, auch Kinder, alle.
Einmal mehr erweist sich Stefan Thome als Meister des Dialogs und des universellen Dorfromans, in dem die zentralen Fragen unserer Gegenwart in einem Mikrokosmos zusammengefasst werden. Die Sprache der politischen Korrektheit, Umgang mit Diskriminierung, Emanzipation, die Rolle der sozialen Medien und vor allem auch, wie wollen wir zusammenleben? Was bleibt vom Familienkonstrukt? Kein Zufall also, dass die Geschichte von Daniel und Linda mit ihrem Sohn Matti das eigentliche Zentrum des Romans bildet und bei einer Verfilmung sicher im Vordergrund stünde. Auch wenn Lindas Mutter alles daran setzt, diese Beziehung auseinanderzutreiben.
Ich weiß noch, wie ihr nach dem Abi-Treffen beim Frühstück gesessen habt, mit hochroten Ohren. In seinem Fall das Einzige, was man vom Gesicht gesehen hat. Dachte er, es macht ihn männlicher, wenn er aussieht wie ein Taliban? Wenn du dich für ein Thema entscheidest, kann ich vielleicht antworten. Die eine Hälfte der Männer entwickelt sich zu Weicheiern, die andere eifert den Dschihadisten nach. Wohin soll das führen, Linda? Irgendwann kreuzen die sich und dann terrorisiert uns eine Horde vollbärtiger Schlappschwänze. Stell bitte den Jägermeister weg.
Der Titel »Besser als nie«, in dem das übliche »Jetzt« gestrichen ist, dürfte Stefan Thome motiviert haben, noch einmal für die Literatur in seinen Heimatort zurückzukehren. Seit 2005 lebt er nicht mehr in Deutschland, sondern in Taiwan. Die Ferne hat seinen Blick für seine Herkunft geschärft und in Kunst verwandelt. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Der nächste Grenzgang kommt bestimmt.
Joachim Dix über Stefan Thomes neuen Roman Besser als nie. Das Buch ist bei Surkamp erschienen.
Weisst noch, wo ich zufällig an dir vorbeigelaufen bin in dem Schein
von deinem nice Stern?
Hat dich gefragt, bist du dabei, wenn wir einfach ein bisschen zusammen liegen am See
auf dem heißen Stein?
Bist grad nicht sicher gewesen, ob ich wirklich in dir einfach so aus dem Nichts?
Das geht auch, wo ich habe.
Aber gleich hab ich gehört, sicher weisst wie schön und schon gleich bist du bei mir gewesen.
Nur weil die sagen, geht nicht, heisst noch lang nicht, es geht nicht. Und nur weil die sagen, geht nicht, heisst noch lang nicht, es geht nicht. Schau mal, wir zwei sind nie mehr allein, einfach irgendwie immer daheim. Alles, was mir gehört, gehört in dir noch mehr. Was in mir innen ist, will ich dir zeigen.
Du hast mir erzählt, dass du gern würdest fortgehen, einfach irgendwo hin.
Vielleicht Kanada.
Ob ich mir's könnte vorstellen, nur du und ich, bei den Bären im Wald.
Ich würde schauen. Und nur würde ich sagen, geht nichts. Heißt noch lang nicht, es geht nichts. Und nur würde ich sagen, geht nichts. Heißt noch lang nicht, es geht nichts.
Das Lesenswert-Magazin ist hier mit Musik von Heidi Happy. Sie kommt unüberhörbar aus der Schweiz. Heidi Happy ist ihr Künstlername. Sie heißt eigentlich Priska Semp. Und wir hören in dieser Sendung ihr Album 20, auf den sie sich zum 20-jährigen Bühnenjubiläum, auf dem sie sich ja quasi ein Geschenk gemacht hat aus 20 Duetten mit befreundeten Musikerinnen und Musikern. Ja, und um Freundschaft geht es auch im nächsten Buch, allerdings um eine zerbrochene Freundschaft. Kaskaden ist der erste Roman von Luise K. Böhm. Und ja, was ist denn eigentlich nochmal eine Kaskade? Ich habe nachgeschaut. In der Biologie und Chemie ist eine Kaskade eine stufenweise Kettenreaktion, wie etwa die Blutgerinnungskaskade, bei der ein Signal viele weitere Reaktionen auslöst. Der Titel passt also sehr gut auf Luise K. Böhms Debüt, denn die Hauptfigur ist eine Studentin der Molekularbiologie. Barbara Geschwinde stellt Kaskaden von Luise K. Böhm vor.
Am Anfang ist eine DVD. Sie steckt in einer Papierhülle mit durchsichtigem Plastikfenster. Die Ich-Erzählerin Jojo hält sie in der Hand wie einen Fremdkörper oder einen Beweis für etwas, das sie noch nicht benennen kann. Die Beerdigung von Thorsten, dem Vater ihrer Jugendfreundin Yara, hat sie gerade hinter sich. Das traurige Lächeln von Emine, Yaras Mutter, beim Überreichen der DVD lässt sie nicht los.
Mit dem Daumennagel schiebe ich die Lasche der Papierhülle nach oben und verfolge die kleinen Regenbögen, die die DVD auf das Zugfenster wirft. Dahinter Feld, Wald, Feld, Reh, 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 Dorf, AfD-Plakat, Bahnhof mit geschlossener Touristeninfo, Feld, Kuh, Kuh, Kuh. So klischeehaft, fast ein bisschen peinlich.
Mit Kaskaden, ihrem Debütroman, legt die 26-jährige Luise K. Böhm ein Buch vor, das von der ersten Seite an unter die Haut kriecht und dort bleibt. Sie erzählt mit einer Stimme, die so direkt, so ungeschönt und so präzise rhythmisiert ist, dass man sich fragt, warum nicht mehr Gegenwartsliteratur so klingt. Es ist die Geschichte einer Studentin der Molekularbiologie irgendwo in einer norddeutschen Kleinstadt und gleichzeitig das Porträt einer Freundschaft. Der zwischen Jojo und Yara, die zerbrochen ist. Jojo, bürgerlich Joy Schulte, ist eine Meisterin der Distanzierung. Sie wäscht die Kittel im Labor öfter, als es nötig wäre. Sie zählt Deckenlichter und klopft sie gegen den Oberschenkel ab. Und sie hat Angst vor Schmutz.
Das Protokoll. Ich ziehe den Kittel an, binde die Haare zusammen, schiebe die Schutzbrille über die Augen, desinfiziere die Hände. Erst die Handflächen, dann die Fingerzwischenräume, dann die Daumen, am Ende die Handrücken. Streife die Handschuhe über, achte darauf, dass sie keine Luftblasen werfen. Wische die Arbeitsfläche mit Ethanol ab. Zweimal, dreimal. Der Geruch brennt mir in der Nase. Im ersten Moment erinnert er mich jedes Mal an Yaras Cola-Kornmische.
Diese Zwangsmuster trägt Jojo nicht zur Schau. Es ist eine Art innere Architektur. Die Routine ist Kontrolle und Kontrolle ist Überleben. Dass der Ethanolgeruch sie unweigerlich zu Yara zurückführt, sagt alles über den Zustand ihrer Seele. Das Vergessen funktioniert nicht. Der Roman ist in drei Teile gegliedert, deren biochemische Betitelungen nicht bloß als intellektuelles Ornament dienen, sondern den Puls des Textes angeben. Teil 1 trägt den Titel Apoptose. Das ist das geordnete Sterben von Zellen, notwendig, unvermeidlich, ein Prozess, der dem Organismus nutzt. Luise K. Böhm wählt diesen Begriff für den ersten Teil, in dem Jojo langsam realisiert, was auf der DVD sein könnte und was sie verdrängt hat. Was sich im Verlauf des Buches entfaltet, ist kein simples Coming of Age. Kaskaden ist ein Buch über Schuld und Vergessen. Und weil Böhm Jojo weder entschuldigt noch verurteilt, sondern sie im Schwebezustand zwischen Schuld und Selbstschutz belässt, gewinnt der Roman seine größte literarische Spannung. Das ist literarisch das Mutigste an diesem Debüt. Böhm zeigt sehr genau, wie Klasse sich einschreibt, ins Schweigen im Seminar, ins Nicht-Leisten-Können des Fachbuchs, in den Blick auf die Kommilitoninnen mit den North Face-Jacken. Dabei wird der Roman nie Gesellschaftsessay, sondern Körpererinnerung.
In der Vorstadt, wo sich die Augusttage lang und zäh anfühlen wie die Kaugummifetzen, die Yara sich manchmal hinters Ohr geklebt hat, um sie später weiterzukauen, in der Vorstadt, wo es in manchen Sommern so heiß wurde, dass der Asphalt auf dem Hof schmolz und die Unterführung so nach Pisse stank, dass wir nur mit angehaltenem Atem wieder raus auf die Straße kamen. Links vom Fluss Beton in mehreren Formen, als Hochhäuser, Skateanlage und als Brücke, die sich wie ein verwachsener Fußnagel in den meist tristen, manchmal aber knallblauen Himmel wand. Und rechts vom Fluss, naja, wir eben.
Drei Sätze genügen Böhm, um ein ganzes Milieu aufzurufen. Nicht als soziologische Beobachtung, sondern als Erinnerung aus dem Inneren heraus. Die Gegenwartsebene bietet zudem eine der schönsten Nebenfiguren dieses Romans. Melle, die Mitbewohnerin mit Heißklebepistole und dem Song Barbie Girl von Aqua auf den Ohren, die Hausarbeiten über inszenierte Weiblichkeit mit postfeministischen Diskursen in der Mode schreibt und Jojo mit einer hartnäckigen Zuneigung durch den Roman begleitet, die nie sentimental wird. Ähnliches gilt für Jakob, den Tutor mit der Fliedermütze und dem Augenbrauenpiercing, der, wie Jojo es beschreibt, einen Raum voller Pflanzen ausstrahlt und trotzdem keine erlösende Liebesgeschichte erzählt. Er ist Kontrastfläche, Möglichkeitsraum, aber kein Retter. Jojo beobachtet genau, wie ihre Kommilitoninnen ihre Persönlichkeiten kuratieren.
Ich bin froh, dass ich den Ranz-Kiosk direkt am ersten Tag nach meinem Umzug entdeckt habe. Meistens habe ich hier meine Ruhe, weil sich die unsicheren Mitzwanziger erst nach einer angemessenen Menge Cappuccino mit Hafermilch sicherer fühlen und ein einfacher Filterkaffee bietet nicht genug Deckung. So viel habe ich in den 3 Jahren Kleinstadt schon herausgefunden.
Luise K. Böhms Sprache ist das Stärkste an diesem Buch. Sie bricht grammatikalische Konventionen, kurze Sätze, die schneiden statt zu tasten, Reihungen, die Gedankenstrom und Wahrnehmungslisten ineinander blenden. Das ist kein Stilexperiment, das ist Jojos Gehirn in Echtzeit. Kaskaden ist zugleich ein Liebeslied an eine Freundschaft, die zerbrochen ist.
Die Erinnerungen kommen ungeordnet. Sie sind löchrig wie diese Fischnetstrumpfhosen, die wir mit 16 andauernd getragen haben. Wenn die Erinnerungen da sind, muss ich sie festhalten.
Das Finale ist keine Auflösung im konventionellen Sinne. Kaskaden erzählt davon, wie Erinnerungen sich gegen das Vergessen wehren. Dass Luise K. Böhm dafür eine Sprache gefunden hat, die zugleich präzise, verletzlich und unerbittlich ist, macht dieses Debüt bemerkenswert.
Bemerkenswert, sagt Barbara Geschwinde über den Roman von Luise K. Böhm. Der Roman ist bei Penguin erschienen.
Und
Und das war das Lesenswert-Magazin an diesem Sonntagnachmittag. Wenn Sie noch nach guter Lektüre für die Ferienzeit suchen, dann gehen Sie doch mal auf swrkultur.de. Da finden Sie die Infos zu den Büchern der heutigen Ausgabe und viele gute Tipps in Sachen Ferienlektüre. Hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten. Dann kommt das Hörspiel Der Hund des alten Mannes. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich sag Tschüss und wünsche viel Spaß beim Lesen. Why would you tell me that I'm not